Ja, guten Vormittag auch an alle, die online zugeschaltet sind. Schön, dass ihr da seid. Besondere Grüße an alle Fußballfans hier. Diese Woche hat ja die WM begonnen. Wer ist heute Abend dabei beim Public Viewing hier? Einmal Hand hoch. Ach, noch gar nicht so viele. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von der WM 2014. Wer kann sich daran erinnern? Ja, wie im ersten Gottesdienst, mehr Hände. Ich merke, die Begeisterung in den letzten 10 Jahren hat ein bisschen abgenommen. Liegt vielleicht an der Fußballmannschaft, keine Ahnung. Ja, wenn wir an WM denken, dann denken wir an Tore. Wir denken an spannende Spiele und an große Emotionen. Und am Ende haben alle Spieler ein Ziel. Sie wollen unbedingt ins Finale. Und im Finale spielen dann 22 Spieler um was? Um den Pokal. Deswegen heben sie hier den Pokal. Sie haben gewonnen. Alle wollen diesen Pokal nicht, weil es einfach, es ist eigentlich einfach ein Stück Metall. Aber es steht für etwas viel Größeres. Dieser Pokal steht für den Sieg, für die Ehre, für Zugehörigkeit. Wenn die Mannschaft den Pokal hochhebt, dann sagt sie, hey, wir haben gewonnen, wir sind die Sieger. Und darum soll es auch heute gehen in unserem Bibeltext. Nicht um Pokal, aber um etwas Ähnliches, um einen Banner. Auch ein Zeichen des Sieges, ein Zeichen der Zugehörigkeit und um einen Gott, der für sein Volk kämpft. Auf der Gemeindefreizeit haben wir uns sehr intensiv mit dem zweiten Buch Mose beschäftigt, mit Exodus. Und da haben wir schon gehört, wie Gott sein Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit hat. Wie er es durch das Meer, wie er das Meer geteilt hat und das Volk durch das Meer geführt hat. Und wie er dann in der Wüste es versorgt hat mit Manna und mit Wasser. Aber wir wissen auch, dass das nicht das Ende der Geschichte des Volk Israels ist. Zwischen Ägypten und dem verheißenen Land liegt nämlich ein sehr, sehr langer Weg. Und dieser Weg ist voller Herausforderungen, voller Widerstände und voller Kämpfe. Und genau auf diesem Weg begegnen wir heute in unserem Text den Amalekitern. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr gerne mit mir aufschlagen, 2. Buch Mose oder Exodus, Kapitel 17, die Verse 8 bis 16. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte, und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Aber die Hände Moses wurden schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten ihn unter ihn. Und er setzte sich darauf. Aaron aber und Hur stützten seine Hände, auf jeder Seite einer. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Da sprach der Herr zu Mose: Schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein. Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist mein Kriegsbanner. Und er sprach: Weil eine Hand zum Schwur erhoben ist auf den Thron des Herrn, soll der Krieg des Herrn gegen Amalek währen von Geschlecht zu Geschlecht. Ja, Gott, danke für diesen Text. Danke für dein Wort, das du uns gegeben hast, damit wir daraus auch noch heute wertvolle Dinge, kostbare Dinge für unser Leben ziehen können und anwenden können. Wir wollen jetzt wirklich unsere Herzen öffnen für das, was du vorbereitet hast. Sprich zu uns ganz persönlich. Amen. Was passiert hier in der Geschichte? Das Volk Amalek greift Israel an. Tatsächlich ist das das erste Mal, dass Israel in den Krieg zieht gegen ein anderes Volk. Das erste Mal, dass sie hier angegriffen werden und kämpfen müssen. Das Interessante ist, dass das zu einem sehr spannenden Zeitpunkt passiert. Das Volk ist noch nicht am Berg Sinai angekommen, hat noch nicht das Gesetz empfangen. Es wandert durch die Wüste und hat schon so viele Wunder erlebt. Und trotzdem lesen wir im Abschnitt davor, dass es murrt, dass es meckert, dass es zweifelt. Wir lesen in Exodus 17, Vers 7, stellen sie sogar die Frage, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Das ist wirklich die Schlüsselfrage dieses Abschnitts, dieses Kapitels. Denn obwohl Gott sie befreit hat aus Ägypten, obwohl er das Meer geteilt hat, obwohl er sie versorgt hat mit Manna und kurz davor, hier in diesem Abschnitt, versorgt er sie auch mit Wasser, übernatürlich. Obwohl er all diese Wunder tut, fragt trotzdem das Volk Israel, ist Gott überhaupt da? Und genau dann, in Vers 8, greift Amalek an. Ich glaube, dass das kein Zufall ist. Und ich glaube, dass wir das auch oft erleben. Gerade dann, wenn wir vielleicht auch innerlich kämpfen, greift auf einmal der Feind an. Auf einmal kommt alles zusammen. Denn die eigentliche Schlacht, die beginnt nicht auf dem Schlachtfeld, sondern in unserem Herzen. Mit dieser Frage, kann ich Gott vertrauen? Ist Gott wirklich da? Ist er wirklich mit mir? Gerade wenn wir dann Probleme haben in unserem Leben, wenn wir herausgefordert sind in Beziehungen, wir Streit haben, wir Enttäuschung erlebt haben, unbeantwortete Gebete oder auch müde werden, wie das Volk Israel, das durch die Wüste ging, tagelang. Gerade dann meldet sich unser Herz und fragt, Herr, bist du wirklich da? Und wir finden hier in Exodus 17 die eindeutige Antwort, und zwar ja. Gott ist da, Gott ist mitten unter uns, Gott ist beim Volk Israel. Und deshalb gewinnen sie auch diesen Kampf gegen Amalek. Nicht, weil sie die stärkere Armee hätten oder die bessere Strategie, sondern weil Gott mit ihnen ist. Gottes Gegenwart macht den Unterschied. Seine Kraft entscheidet zwischen Niederlage und Sieg. Nach dem Sieg baut Mose ein Altar und er nennt diesen Altar Der Herr ist mein Kriegsbanner. Was ist eigentlich ein Banner? Das Wort scheint ein bisschen fremd, veraltet vielleicht. Ein Banner war damals das Feldzeichen einer Armee, eines Heeres. Und dieses Banner zeigte, zu welcher Armee, zu welchem Team man gehörte. Es war der Sammelpunkt der Truppe und es gab Orientierung im Kampf. Dort wusste man, das ist meine Seite, da gehöre ich hin. Von hier bekomme ich Befehle, das ist mein Team. Das Banner stand also für Zugehörigkeit, für Orientierung und auch für Ehre. Und genau diese drei Dinge finden wir in unserer Geschichte wieder. Durch diese drei Dinge konnte Israel im Kampf bestehen. Und ich denke auch, dass diese drei Dinge uns heute helfen können, in unseren Kämpfen zu bestehen. Kommen wir zum ersten Punkt, Zugehörigkeit. Wenn heute WM ist, sehen wir überall Flaggen und Trikots. Menschen, die sich noch nie begegnet sind, jubeln zusammen, wenn Deutschland hoffentlich Tore schießt. Die Flagge ist ein Zeichen. Zu dieser Mannschaft gehöre ich, das sind meine Leute, das ist mein Team. Und ähnlich war das damals mit dem Banner. Es zeigte, zu diesem Herr gehöre ich, auf dieser Seite bin ich und hier ist mein Platz. Genau das wird deutlich in unserer Geschichte mit den Amalekitern. Denn als sie angreifen, verändern sich die Prioritäten vom Volk Israel plötzlich schlagartig. Es fragt auf einmal niemand mehr, wer vorher gemeckert hat oder wer Recht hat und wer Unrecht hat. Auf einmal zählt nur noch eins, wir gehören zusammen und wir müssen zusammen kämpfen. Sie merken, diesen Kampf gewinnt keiner von uns alleine. Nur zusammen. Josua braucht die Männer im Tal, Mose braucht Aaron und Hur auf dem Berg und das ganze Volk braucht seinen Gott. Gerade in dieser Krise wird deutlich, wie sehr sie aufeinander angewiesen sind. Ohne Josua gäbe es gar keine Armee, ohne Mose kein Durchhalten und ohne Aaron und Hur, die die Arme stützen, gäbe es nicht diese Unterstützung, die Mose gebraucht hat. Jeder wird hier gebraucht, jeder hat seinen Platz und jeder trägt seinen Teil dazu bei. Und es zeigt, dass Gottes Volk nie als Ansammlung von Einzelkämpfern gedacht war. Das ist auch für uns heute eine wichtige Erinnerung, dass wir unseren Glauben nicht alleine leben. Gott hat uns bewusst in eine Gemeinde gestellt, unter Brüdern und Schwestern, nicht weil wir immer gleich denken oder immer einer Meinung sind oder uns immer super verstehen, sondern wir gehören zusammen, weil wir zu Christus gehören. Wir tragen einander. Wenn einer leidet, dann leiden wir mit ihm. Wenn einer kämpft, dann kämpfen wir nicht gegen ihn, sondern wir stehen an seiner Seite. Und wenn einer fällt, helfen wir ihm auf. Wenn irgendjemandem heute etwas Schlimmes passieren würde, dann würden wir auch unsere unterschiedlichen Meinungen und Differenzen beiseite legen, um diese Person zu unterstützen, weil wir zusammengehören, weil wir ein Team sind. Ich habe damals als Kind Fußball gespielt und das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich mochte das viel lieber als das, was meine Schwester gemacht hat. Und zwar, sie hat Rollkunstlauf gemacht. Ich fand das schrecklich, dass sie, also so vor so vielen Leuten, jetzt stehe ich vor vielen Leuten, aber ich fand es viel toller, im Team unterwegs zu sein, zusammen zu gewinnen, zusammen zu verlieren. Aber leider ist oft nicht so im Leben. Gerade als sich meine Eltern geschieden haben, als ich 12 war, stand ich auf einmal sehr alleine da. Ich hatte das Gefühl, meine Familie hat mich im Stich gelassen, meine Freunde. Und erst als ich dann mit 16 auf Christen traf, die wirklich ihren Glauben lebendig lebten, wo ich sehen konnte, wow, die halten zusammen, die sind füreinander da, habe ich gemerkt, wow, da gibt's eine Familie für mich. Und da habe ich dieses Gebet gesprochen, Gott, ich will unbedingt Teil deiner Familie sein. Die Amalekiter haben Israel damals daran erinnert, dass niemand diesen Weg allein gehen kann. Und genauso will dieser Text uns auch heute erinnern, dass wir keine Einzelkämpfer sind. Wir gehören zu Gottes Volk, wir sind Teil seiner Mannschaft, Teil seiner Familie. Kommen wir zum zweiten Punkt. Orientierung. Im Kampf braucht man Orientierung. Man fragt sich, wer führt, wer geht voran, wer entscheidet, wem vertraue ich, wo soll ich hingehen? Und diese Fragen stehen auch über unseren Text. Mose spricht hier zu Josua, der übrigens auch hier zum ersten Mal auftaucht. Und die Bedeutung seines Namens ist, der Herr rettet, also sehr passend zu dieser Geschichte. Und er sagt zu Josua: Erwähle uns Männer und kämpfe gegen Amalek. Morgen werde ich auf den Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und dann lesen wir ganz schlicht, Josua macht es so, wie Moses ihm gesagt hatte. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Text liest, aber ich weiß nicht, ob ich einfach so schnell getan hätte, was Mose mir da gesagt hat. Weil es klingt schon sehr komisch, was er dem Josua da sagt. Kämpf du mal. Und in der Zeit gehe ich ein bisschen wandern. Aber Josua gehorcht. Er hört auf Mose und er macht, was er ihm sagt. Und das macht er, weil er gelernt hat, dass Gott durch Mose wirkt. Schon in der Vergangenheit hat er gesehen, wie Gott Mose gebraucht hat, Wunder zu tun. Josua vertraute Mose und Mose vertraute Gott. Und so führt Gott letztendlich sein Volk. Orientierung bedeutet also nicht zuerst zu wissen, was zu tun ist, sondern es bedeutet zu wissen, wem ich vertraue. Deswegen erwähnt Mose auch ausdrücklich den Stab Gottes. Er sagt nicht einfach, ich gehe jetzt auf den Hügel dort, stell du mal die Armee auf, sondern er sagt, ich gehe mit dem Stab Gottes auf den Hügel. Und er hatte seine Gründe, weil dieser Stab war mehr als nur ein Stück Holz. Mit diesem Stab ist Mose damals vor den Pharao getreten. Er hat die Plagen angekündigt. Er hat das Meer geteilt. Und kurz zuvor hat er auf den Felsen geschlagen und Wasser ist rausgekommen. Also für Mose war dieser Stab eine sichtbare Erinnerung für Gottes Handeln, dass er gegenwärtig ist, dass er treu ist, dass er eingreift. Und deshalb steigt Mose mit diesem Stab auf den Berg. Während Josua unten kämpft mit der Armee, richtet Mose oben den Blick des Volkes auf den Stab. Und dann passiert etwas Spannendes. Solange Mose nämlich seine Hände erhoben hat, wendet sich der Kampf zugunsten Israels. Sobald er aber den Stab sinken lässt, gewinnt Amalek die Oberhand. Ich dachte zuerst, als ich den Text gelesen habe, ja, der Mose, der betet einfach ganz fleißig. Ne, die Hände hoch, wir kennen das, wir beten auch gern mit Hände hoch. Damals war das auch eine übliche Gebetshaltung. Das Interessante hier im Text, wir lesen nirgendwo etwas von Gebet. Also ich denke schon, dass Mose da gebetet hat, dass er mit Gott gesprochen hat. Aber der Text betont vor allem diesen Stab. Immer wieder wird unser Blick gelenkt auf diesen Stab, auf dieses sichtbare Zeichen von Gottes Gegenwart. Und der Kampf wird deshalb nicht nur im Tal entschieden, sondern auch auf diesem Hügel, auf diesem Berg. Immer wenn der Stab sichtbar wird, erinnert sich das Volk daran, schau nicht auf die Amalekiter, schau auf Gott, den Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Den Gott, der das Meer geteilt hat. Den Gott, der uns in der Wüste versorgt hat. Dieser erhobene Stab beantwortet eigentlich ihre Herzensfrage aus Vers 7. Ist der Herr wirklich in unserer Mitte? Die Antwort ist ein klares Ja. Gott ist in ihrer Mitte. Darum hebt Mose den Stab. Darum kämpft Israel weiter und gewinnt schlussendlich auch diesen Krieg gegen Amalek. Nach dem Sieg spricht Gott zu Mose und sagt, schreibe dies zum Gedenken in ein Buch. Zum ersten Mal hier in der Bibel sagt Gott zu Mose, dass er etwas aufschreiben soll. Warum macht er das gerade hier? Er macht es, weil Menschen vergesslich sind. Wir vergessen so oft Gottes Treue, seine Hilfe in der Vergangenheit oder auch seine Zusagen für die Zukunft. Deswegen gibt Gott seinem Volk Erinnerung. Damals war das der Stab oder auch der Altar, den Mose dann Gott gebaut hat, oder die Tora, die Schrift. Heute ist es Gottes Wort, die Bibel. Die Bibel erinnert uns wie immer wieder daran, wie treu Gott ist, wer er ist. Und was er getan hat. Vielleicht kann man es so sagen, wir brauchen die Bibel nicht, weil Gott weit weg ist, sondern weil wir so leicht vergessen, dass er nahe ist. Frage an uns, wo suche ich Orientierung? Gerade wenn Schwierigkeiten kommen. Worauf richte ich meinen Blick, wenn ich nicht weiter weiß? Auf die Schlagzeilen? Auf Social Media? Auf die Meinung anderer oder auf Gott, der sich in seinem Wort uns offenbart. In Vers 16 heißt es, dass der Krieg gegen Amalek von Geschlecht zu Geschlecht weitergehen wird. In der Vorbereitung dachte ich, dieser Vers könnte eigentlich gestrichen werden. Das ist doch eine super Geschichte. Da kommt der Feind und greift an und Israel gewinnt mit Gott und dann baut halt der Mose ihm noch ein Dankesaltar. Warum muss da jetzt stehen, dass dieser Krieg weitergeht? Aber es ist eben so, dass dieser Konflikt nicht abgeschlossen ist. Er zieht sich weiter durch die Geschichte. Wenn wir in der Bibel weiterlesen, dann finden wir Amalek wieder, zum Beispiel zur Zeit von Saul und David. Der Kampf bleibt bestehen. Und genau hierdurch wird etwas deutlich, auch etwas, was wir für uns mitnehmen können. Denn auch wenn der Text von einem historischen Krieg handelt, zeigt er uns ein Muster, das auch weitergeht und sich bis heute in den Alltag zieht. Und zwar, dass Gottes Volk in einer Welt lebt, in der es nun mal Widerstände gibt. Damals zeigte sich das in Form von militärischem Kampf. Aber auch heute kennen wir Kämpfe in anderer Form. Nicht gegen ein anderes Volk, aber mitten im Leben. Wir kämpfen mit Sünde, wir kämpfen mit Versuchung, mit dem, was uns von Gott wegzuziehen versucht und von den Verheißungen, die er für unser Leben hat. Wir kämpfen mit Zweifeln, mit Angst, mit Einsamkeit, mit Erschöpfung, mit diesem alten Leben, das sich immer wieder meldet bei uns. Und genau wie Israel damals können wir diese Kämpfe nicht alleine gewinnen. Wir brauchen jemanden, der für uns kämpft und der für uns auch den Sieg holt. Genau hier wird der Name, den Mose dem Altar gibt, auch relevant und aktuell für heute. Der Herr ist mein Banner. Denn ein Banner steht nicht nur für Zugehörigkeit und für Orientierung, sondern es macht auch sichtbar, wer der Sieger ist. Genau darum geht es im letzten Punkt, Ehre. Was passiert, wenn eine Mannschaft im WM-Finale gewinnt? Meistens rennt dann die ganze Mannschaft aufs Spielfeld und sie jubeln und sie heben die Hände. Und dann gibt es auch noch den Pokal, den sie gemeinsam hochheben. Der Pokal zeigt, wir haben gewonnen. Er macht den Sieg sichtbar. Aber der Pokal hat keine Kraft. Der Pokal ist nur ein Zeichen. Und genauso auch das Banner. Das Banner erinnert daran, wem der Sieg gehört. Deshalb baut Mose nach dem Sieg den Altar und nennt ihn: Der Herr ist mein Banner. Damit sagt er so viel wie: Nicht wir haben gewonnen, nicht aus unserer Stärke, nicht durch Strategie oder Mut, sondern der Herr hat den Sieg geschenkt. Deshalb gehört auch ihm allein die Ehre. Ehren heißt, Gott den Platz zu geben, dem ihm gebührt, dem ihm zusteht. Und genau das tut Mose hier mit dem Altar. Er lenkt die Aufmerksamkeit weg von sich hin zu Gott. Der Sieg gehört dem Herrn. Deshalb heben wir auch unsere Hände im Lobpreis. Damals, jetzt im Stadion, hebt man auch die Hände zum Jubeln. Aber wir heben auch die Hände. Wir jubeln unserem Sieger Jesus zu. Wir freuen uns über den Sieg. Und das ist nicht Tradition oder Gewohnheit, sondern wir sagen damit: Gott, du bist größer. Du bist König. Dir allein gebührt die Ehre. Du verdienst die Ehre, denn du hast gesiegt. Und damit kommen wir zu Jesus. Denn in Jesaja 11 wird schon Jesus als Retter angekündigt. Dort steht: Es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais, der als Banner für die Völker dasteht, und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Jede WM endet mit einem Pokal. Unser Glaube endet nicht mit einem Pokal, aber unser Glaube führt uns zum Kreuz. Für viele Menschen sieht das Kreuz aus wie die Niederlage. Die größte Niederlage eigentlich. Das Kreuz, ein Folterinstrument, das Menschen umgebracht hat. Die schlimmste Art und Weise, wie jemand hingerichtet wurde. Was ist daran siegreich? Aber die Ironie ist, dass genau dort Jesus gesiegt hat. Er hat direkt genau am Kreuz die Sünde besiegt. Am Kreuz Schuld und Scham besiegt. Und genau am Kreuz hat er auch den Tod besiegt. Amen. Durch die Auferstehung steht fest, der Sieg gehört ihm. Und deshalb schreibt auch Johannes: Dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Unser Siegeszeichen ist also nicht der Pokal, sondern das Kreuz. Und unser Sieger heißt Jesus Christus. So wie Mose den Stab damals erhoben hat und das Volk auf Gottes Hilfe hingewiesen hatte, richten wir heute unseren Blick auf Jesus, auf den Gekreuzigten, auf den Auferstandenen, auf den, der den Sieg bereits errungen hat. Das Lobpreisteam kann gerne schon nach vorne kommen. Wenn Mose sagt, der Herr ist mein Banner, dann erinnert er uns an diese drei Dinge, an Zugehörigkeit. Wir alle gehören zu einer Familie. Und ich will euch bewusst ermutigen auch, dass ihr füreinander einsteht im Gebet. Dass ihr auf jemanden zugeht, wenn ihr gerade in einem Kampf seid und sagt, hey, kannst du für mich beten? Wir sind keine Einzelkämpfer. Gott hat uns in diese Gemeinde gestellt, damit wir zusammen Seite an Seite durch unsere Kämpfe hindurchgehen können. Orientierung. Wir dürfen seiner Führung vertrauen. Wir dürfen in seinem Wort nach Orientierung schauen. Nicht irgendwo sonst, sondern er spricht durch uns, durch die Bibel. Und Ehre. Wir dürfen zu seiner Ehre leben. Jesus ist unser Sieger. Er hat für uns bereits gesiegt. Und er möchte kämpfen für uns. Und deswegen gebührt ihm die Ehre. Deswegen dürfen wir unsere Hände heben zu ihm und ihn erheben, seinen Namen erheben. Nicht nur Josua heißt, der Herr rettet, sondern auch Jesus, der Herr rettet. Und deswegen strecken wir uns aus zu ihm und geben ihm die Ehre. Und wenn dein Herz heute fragt, ist der Herr wirklich in meiner Mitte oder nicht? Vielleicht bist du hierher gekommen mit genau dieser Frage, mit deinen eigenen Kämpfen und fragst dich, Gott, bist du wirklich da? Dann will ich dich ermutigen, diesen Text zu lesen, auf diesen Text zu schauen. Denn dort ist die Antwort ganz klar. Ja, ja, Gott ist da. Der Herr ist dein Banner. Und deshalb musst du deine Kämpfe nicht alleine kämpfen. Du hast hier ein Team, eine Mannschaft und vor allem hast du einen Gott, der für dich kämpfen will und der den Sieg bereits für dich errungen hat. Lasst uns zusammen aufstehen. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Jesus, danke, dass du den Sieg bereits errungen hast. Danke, dass du an dieses Kreuz gegangen bist. Für uns. Danke, dass du unsere Kämpfe kämpfst, dass du uns führst. Danke, dass wir zu dir gehören. Danke, dass du uns in diese Gemeinde gestellt hast, damit wir nicht alleine kämpfen müssen, sondern zusammen. Jesus, wir wollen dir vertrauen. Wir wollen unsere Hände heben im Vertrauen darauf, dass du kämpfst, dass du uns die Kraft schenkst, dass du schon gesiegt hast. Und wir legen dir auch alle Kämpfe hin, mit denen wir gerade zu tun haben. Und wir laden dich ein, da reinzukommen, unseren Blick zu heben zu dir. Schenk uns neuen Mut. Jesus, wir lieben dich. Wir wollen dir die Ehre geben. Danke, dass du gesiegt hast. Amen.